Radio Ochsenkopf. Treffpunkt.
Es ist Dienstagabend. Hier ist Radio Ochsenkopf. Ich freue mich, dass Sie uns zuhören. Mein Name ist Matthias Fischer. Wir haben eine Studiogästin, sage ich jetzt mal. Ist heute wichtig, haben wir heute in der Politik gelernt. Oder einen Studiogast, einen weiblichen Studiogast, um es genau zu sagen, nämlich Heike Greiner aus Bischofsgrün, genau genommen Birnstengel. Anfangen wollen wir aber mit etwas eher Traurigem, denn unser kleiner Sender hat ja einen Partnersender und dieser Partnersender wurde gegründet vom Günter Pöllmann, Ex-Bürgermeister in Mehlmeisel, und einem Gemeinderat, den Bernhard Prechtl, und der ist am vergangenen Freitag verstorben im Alter von 84 Jahren. An dieser Stelle wollen wir ein bisschen an ihn erinnern, denn er war einer, der immer hinter dem Sender stand, und jeder, der uns kennt, weiß, wenn wir ihm das Mikrofon hingehalten haben und er konnte was über seine Heimat und die Heimatgeschichte erzählen, dann ist er richtig aufgeblüht. So viel zum Bernhard Prechtl, und ich sage, jeder kann ihn nochmal bei uns in der Mediathek gerne nachhören. Dienstagabend, hier ist Radio Ochsenkopf. Jetzt gehen wir ein bisschen nach Wunsiedel. Dort ist demnächst ein großes Casting für viele, viele Schauspieltalente, die als Statistik-Laien-Schauspieler auf der Luisenburg im kommenden Sommer mitwirken wollen. Und deshalb habe ich mich mal mit Frau Zimmler getroffen, Birgit Zimmler, die Intendantin oder künstlerische Leiterin der Luisenburg-Festspiele. Wie ist denn der Stand der Festspiele 2018, der Vorbereitungsstand auf die neue Saison?
Na, wir sind sehr, sehr weit. Wir haben alle unsere Darsteller, wir haben das Team beisammen. Und was uns jetzt noch fehlt, sind die lokalen Talente, das lokale Team. Und da freuen wir uns, dass wir jetzt in 14 Tagen ein Casting haben, wo sich auch die lokalen Talente bewerben können und bei insgesamt 3 Stücken mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten mitwirken können.
Was sind das für 3 Stücke?
Also wir haben den Andreas Hofer, die Freiheit des Adlers, unser großes Auftragswerk vom Felix Mitterer über den Tiroler Tell. Da brauchen wir eine Kampfgruppe, um den Kampf der Bayern gegen die Tiroler und umgekehrt den ersten großen Guerillakampf auf europäischem Boden darzustellen. Also da suchen wir jede Menge kernige sportliche Männer, dass wir wirklich große Schlachtenszenen bauen können und haben auch extra einen Kampfchoreografen aus Leipzig dabei, den Professor Klaus Großer, der die dann entsprechend in Szene setzt mit mir. Ich mache da die Regie. Dann haben wir die My Fair Lady. Bei der My Fair Lady suchen wir Choristinnen, also wirklich Damen, auch mit einem Schwerpunktalter so zwischen 35 und 50, 55 für die großen Ball- und Arsket-Pferderennszenen und suchen eben da irgendwie 6 bis 10 sangestüchtige Damen, die gut singen, gut spielen. Und fürs Dschungelbuch suchen wir Tänzer. Auch eine kleine Gruppe, die unser Tanzensemble ergänzt und die als Affen und Wölfe quer über die Bühne springen und den Urwald beleben. Das sind unsere Schwerpunkte und wie immer haben wir dann noch ein Kindercasting. Die Kinder gibt es sowohl im Dschungelbuch als Wolfskinder, auch mit Text. Also zum Teil, teils gibt es stumme Rollen und Kinderrollen. Und wir suchen sehr prominent das Anderl für den Andreas Hofer. Das ist der Sohn vom Andreas Hofer, der 2 große Szenen hat und auch viel mit auf der Bühne ist. Da suchen wir also auch ein begabtes Kind, einen begabten Buben hier aus der Region, Spielalter ungefähr 13.
Wie kann ich mich bewerben? Gibt es ein Bewerbungsverfahren oder kann ich einfach zu den Terminen kommen?
Wir würden gern Termine vergeben, dass die Leute nicht so lange rumwarten müssen und wir uns das auch schön einteilen können und jeden da ja einfach sehen und begucken und jedem seine Zeit gönnen. Da bitten wir, dass über bewerbung@luisenburg-aktuell.de die Bewerbung eingeht, beziehungsweise sich bei der Brigitte Welker beworben wird. Das ist unsere Chefin des KBB, des Künstlerischen Betriebsbüros, und die weist dann die Termine zu und hat auch schon Informationen über die genauen Probentermine und so, was an Fragen da noch so kommen kann.
Wo kann ich mich noch informieren über die Stücke und das, was dann vielleicht auch von den jeweiligen Schauspielern gefördert wird?
Na, natürlich über unsere Website. Ohne Website geht ja nix. Das ist www.luisenburg-aktuell.de und da haben wir, ich meine, unter Jobs die Rubrik, was alles gesucht wird an lokalen Talenten und auch die genauen Casting-Termine, die Kontakte, die Daten, da findet man also alles nochmal geballt vor.
Weit weg von allem Vertrauten, in einer riesengroßen Stadt, auf einer endlos langen Straße, wo mich niemand kennt. Ob mich schon lange immer so alleinig oder verloren gefühlt wie hier, und ich geh immer weiter ohne Ziel. Und ich hab Heimweh nach den Bergen, nach dem Gipfel und nach dir, nach den Wäldern, nach den Seen und auch im Schnee. Und ich bin weit weg von der Heimat, in einer Stadt, wo ich nicht sein will, verloren zwischen so vielen. aus dem Nichts und fragt mich, ob ich weiß, was zum Bahnhof geht. Sie sagt, ich will hier nimmer bleiben, ich gehör einfach nicht hierhin. Ich hab alles probiert, doch das ist einfach.
An dem Ort, wo Sie zu Hause sind. Wir haben einen Studiogast, die Heike Greiner. Ich habe vorhin schon verraten, wo kommt sie her? Wo ist sie zu Hause?
Vielleicht? In Bisches Grün, Birnstengel.
Ja.
Mitten im Fichtelgebirge.
Mitten im Fichtelgebirge, im schönen Bischofsgrün. Wenn Sie nicht bei uns Studiogast sind, was machen Sie so den ganzen Tag dann im schönen Bischofsgrün?
Eigentlich sitze ich die meiste Zeit in meinem Homeoffice mit Blick auf den Ochsenkopf. Aber ich sitze im Homeoffice, weil ich im Hauptberuf Korrektorin und Lektorin bin und Texterin und arbeite da für verschiedene Firmen. Und und das Schreiben, worum es heute geht, das Belletristische, das ist ja eher Hobby.
Wie kamen Sie zum Schreiben?
Ich glaube, weil ich als Kind einfach zu viele Bücher gelesen habe, wollte ich irgendwann auch mal schreiben. Weil ich habe schon seit ich in der Schule war, habe ich die Bücher verschlungen und nachts unter der Bettdecke mit der Taschenlampe gelesen, ne? Die Mutter immer geschimpft natürlich. Und irgendwann, gut, als Jugendliche habe ich dann oft Tagebuch geschrieben, das habe ich natürlich weggeworfen inzwischen. Ne?
Schade wahrscheinlich heute.
Im Nachhinein vielleicht, ne? Wäre interessant gewesen. Und auch so Gedichte, so für mich aber nur, nicht zum Veröffentlichen dann eher. Und das Richtierschreiben fing eigentlich erst so Ende 20, also so Ende 20 war recht spät, als ich das entdeckte, weil Deutsch eigentlich mein schlechtestes Fach von allen Sprachen war.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie war man denn dann im Deutschunterricht? Also
eher mittelmäßig, also war Englisch, Französisch war besser und Deutsch hatte ich auch öfter mal Thema Verfehlung, ne? Mal eine 5 und so. Und deshalb wäre ich auch nicht auf die Idee kommen, ich habe ja ursprünglich kaufmännisch gelernt, ich wäre nie auf die Idee kommen, was mit Deutsch zu machen, weil es kam viel später. Ich kann doch Deutsch nicht. Also, ne?
Was haben Sie dann gelernt nach der Schule? Was war dann der Ausbildungsberuf?
Verlagskauffrau war der Ausbildungsberuf bei der Zeitung hier.
Also ja. Bei der heimischen Zeitung.
Bei der heimischen Zeitung, genau.
Also es gibt neben der Frankenpost auch den Nordbayerischen Kurier und den Fränkischen Tag und die Bayerische Rundschau, das Coburger Tagblatt und die Coburger Neue Presse. Jetzt haben wir es ja alle. Den Neuen Tag gibt es auch noch.
Genau.
So, jetzt haben wir es ja alle gewählt. Das war der Werbeblock. Bloin, wir unterhalten uns weiter. Also Sie haben Verlagskauffrau gelernt, also schon ein bisschen in dieser Materie, in dieser Branche, oder?
Schon in dieser Branche, aber ja nicht schreibend. Also ich war ja die meiste Zeit in der Anzeigenabteilung, also wie ich dann auch die Jahre danach noch bei der Zeitung gearbeitet habe, war es ja Anzeigenabteilung, ab und zu auch mal Buchhaltung, aber nichts mit Schreiben damals.
Und kam da auch nie die Lust dazu dann, dass man sagt, ja, ich würde doch gern mal einen Artikel schreiben?
Später, also viel später.
Und was war dann der Impuls, dass überhaupt an diese Idee gereift ist, doch mal mit Gedichten und anderen Dingen zu probieren?
Eine Wette. Also das war, ja, da war ich so Ende 20, war das eine Wette mit einem Kumpel von mir, mit einem guten Freund von mir. Ich möchte mal in meinem Leben irgendwann ein ganzes Buch schreiben. Na, warum machst du es nicht? Das kann ich doch nicht. Ich kann mich nicht hinsetzen und ein Buch schreiben. Und so entstand es eigentlich. Wieso nicht? Versuch's halt mal. Und inzwischen ist es ja so, dass ich auch durch, also beruflich bin ich jetzt auch gar nicht mehr, es hat mir dann auch überhaupt keinen Spaß mehr gemacht, kaufmännisch was zu machen, bin jetzt also in einem ganz anderen Bereich. Und es ist zwar sachlich, also ne, ist ja Werbesachen und Presseartikel und so weiter, ist ganz anders als das belletristische Schreiben, aber es hat jetzt endlich was, seit den letzten 5 Jahren kann man sagen, mache ich jetzt endlich das, was ich eigentlich schon immer machen wollte, aber es war mir lange nicht klar, dass ich das machen wollte. Also ganz komisch.
Wie entstehen dann die Ideen für Bücher? Wie muss ich mir das vorstellen? Kommen die im Traum oder man läuft spazieren rund um den Ochsenkopf und dann kommt die Idee? Oder?
Also manchmal tatsächlich, so manche Weihnachtsgeschichte, die auch im Fichtelgebirge entsteht, da kommen manchmal Ideen beim Wandern, weil ich wandere ganz gern und keine Ahnung, dann denke ich mir, ach, das ist ja eine ganz seltsame Gegend und eine seltsame Felsformation, was könntest du denn dafür gestalten oder da könntest du irgendwie eine Handlung drumherum machen. Und so Romane, also wahrscheinlich so alles, ein bisschen Lebenserfahrung, ein bisschen Fernsehen, dann einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen, sag ich mal. Ja.
Und was war das Erstlingswerk dann? War das dann ein Gedicht, ein Roman?
Das waren Gedichte tatsächlich, die ich damals, also ich habe das die Nationalbibliothek des deutschsprachigen Gedichtes, die machen auch immer so Ausschreibungen jährlich und veröffentlicht da ein Gedichtband. Und das war das erste, das ist bestimmt 15 Jahre her, mindestens, war die erste Veröffentlichung überhaupt. Das war ein Gedicht.
Wie viele Bücher oder Geschichten, Gedichte haben Sie dann bisher schon geschrieben? Kann man das sagen?
Also Gedichte sind zwischen 50 und 60, aber die meisten sind dann nicht veröffentlicht. Und Kurzgeschichten habe ich jetzt vielleicht so 10 und veröffentlicht, also in 2 Büchern, 2 Kindergeschichten in Büchern veröffentlicht und damals bei einer Zeitung auch. Online war das auch mal eine Weihnachtsgeschichte. Ja, insgesamt auch so 5 Kurzgeschichten veröffentlicht, genau.
Sie haben schon erwähnt, es gibt auch Kinderbücher oder Kindergeschichten von Ihnen. Eine wollen Sie ein bisschen hier vorstellen oder anlesen. Wie heißt die Geschichte?
Die heißt Nobby, Löffel und das Abenteuer.
Worum geht es in dem Buch? Kann man das ganz kurz beschreiben?
Das geht in der Geschichte darum, dass ein kleiner Waschbär und ein kleiner Hase, ein kleiner Feldhase, also 2 Tierkinder, von daheim ausreisen und dann Abenteuer bestehen.
Und da hören wir jetzt einfach mal kurz rein.
Genau, und da lese ich mal den Anfang einfach vor. Es ist ein lauer Frühlingsabend. Die Sonne steht bereits tief am Horizont und taucht die Landschaft in ein goldenes Licht. Ein leichter Wind wiegt die Blätter und Gräser sanft hin und her. Ein herrlicher Abend. Kein Wunder, dass Nobby und Löffel am liebsten draußen herumtollen. In der Nähe ihres Zuhauses haben sie sich auf einer großen Blumenwiese verabredet, um gemeinsam zu spielen. Die beiden Freunde sind sehr unterschiedlich. Der junge Waschbär Nobby hat ein dichtes Fell, das in verschiedenen Grautönen gefärbt ist. Um die Augen ist sein Gesicht schwarz. Löffel findet, dass dies lustig aussieht, denn irgendwie erinnert es an eine Gesichtsmaske. Um die Maske herum wächst an Nobbys Schnauze, über seinen Augen und an den Ohrenrändern weißes Fell. Außerdem hat der Waschbär einen buschigen Schwanz, der ihm beim Klettern und Schwimmen hilft. Löffel dagegen ist ein junger brauner Feldhase mit weißem Bauch und Stummelschwänzchen. Wie alle Feldhasen hat er lange Ohren, die Löffel heißen. Daher hat der kleine Hase seinen Namen. Während Nobby sehr gut klettern und schwimmen kann, ist Löffel ein ausgezeichneter Läufer. Und sobald er auch noch seinen berühmten Hasenhaken schlägt, hat Nobby Mühe, ihm zu folgen. Jetzt tollen die beiden ausgelassen über die bunte Blumenwiese.
Waschbären und Feldhasen werden erst abends und nachts richtig aktiv, um auf Erkundungstour zu gehen. Übermütig laufen sie hin und her. Es gibt viel Interessantes zu entdecken. Verschiedene Gräser, summende Hummeln und viele blühende Blumen, die wunderbar duften. Nobby jagt soeben hinter einem weißen Schmetterling her und versucht, ihn mit den Vorderpfoten zu fangen. Löffel ist mit dem Löwenzahn beschäftigt. Die ursprünglich gelben Blüten des Löwenzahns haben sich in Pusteblumen verwandelt. Der kleine Hase bläst sämtliche Blumenköpfe um und beobachtet fasziniert, wie sie in alle Himmelsrichtungen davonfliegen. Während die beiden spielen und toben, entfernen sie sich immer weiter von ihrem Zuhause. Immer weiter laufen sie auf das offene Gelände hinaus. Löffel kann gar nicht genug davon bekommen, Löwenzahnschirmchen umzupusten. Plötzlich entdeckt er am wolkenlosen Himmel einen großen Schatten, der sich rasch dem Boden nähert. Löffel zwinkert, um besser sehen zu können. Und erschrickt. Sein Fell sträubt sich, sein Herz klopft wild. Dann beginnt er zu laufen. Nobby, schreit er seinem Freund zu. Nobby, ein Habicht! Was? Blitzschnell springt Nobby auf, sieht nach oben und rennt ebenfalls los. Schnell, Löffel! Wir müssen die Hecke dort hinten erreichen. Lauf! Die beiden Tierkinder wissen von ihren Eltern, dass Habichte Greifvögel sind, die auch gerne kleine Säugetiere jagen und verspeisen. Wie zum Beispiel junge Hasen. Nobby und Löffel müssen sich rasch in Sicherheit bringen. Löffel, renn! Er ist schon über dir! Nobby läuft so schnell ihn seine Waschbärenbeine tragen, um Löffel beizustehen. Aber schnelles Sprinten ist ja nicht gerade seine Stärke. Er weiß allerdings auch, dass er selbst als Beute zu groß für den Habicht ist. Der Vogel hat es eindeutig auf den kleineren Hasen abgesehen. Löffel flitzt über die Wiese und scheucht dabei Hummeln und Fliegen auf. Der Habicht ist nicht mehr weit von ihm entfernt. Er spürt bereits einen Luftzug über sich. »Pass auf, Löffel, lauf doch schneller!« kommt Nobbys Stimme von hinten. Der Greifvogel schlägt ein paar Mal mit den Flügeln und stürzt sich dann auf den jungen Feldhasen. Spontan schlägt Löffel einen Haken und macht einen weiten Sprung nach vorn. Gleich darauf schlägt er noch einen Haken und noch einen. Die spitzen Krallen des Habichts verfehlen Löffels Körper nur knapp. »Gut, Löffel«, Nobby ermuntert ihn. »Schnell! Gleich hast du die Hecke erreicht!« Um nicht auf dem Boden zu landen, steigt der Vogel zunächst empor. Er dreht einen Kreis, um dann erneut den Hasen anzugreifen. Löffels Herz rast, keuchend schnappt er nach Luft. Panik hat jede Phase seines Körpers erfasst. Doch die Angst mobilisiert alle seine Kräfte. Er rennt so schnell, wie er noch nie in seinem Leben gelaufen ist. Gleich wird sich der Habicht erneut auf ihn stürzen. Wieder schlägt er einige Haken, um den Vogel abzuschütteln. Die Hecke ist nur noch wenige Meter entfernt. Mit letzter Kraft erreicht Löffel das Gebüsch und rettet sich mit einem Riesensprung unter die Äste und Blätter. Sofort duckt es sich und macht sich ganz klein. Ein Windhauch, begleitet von einem leisen Schsch, verrät ihm, dass der Habicht ganz nah an seinem Versteck vorbeifliegt.
The mirror of your dreams.
Radio Ochsenkopf, Dienstagabend live bei uns zu Gast Heike Greiner, Autorin aus Bischofsgrün. Wir haben vorhin schon von der Kindergeschichte gehört. Jetzt ist hier, während die Musik lief, die Frage aufgetaucht, geht es denn gut aus, die Kindergeschichte?
Die geht sehr gut aus. Muss ja. Ja, Happy End ist Pflicht. Happy End ist doch Pflicht bei Kindergeschichten. Die erleben noch ein anderes Abenteuer. Die machen noch eine Ballonfahrt, eine verbotene natürlich, aber es geht dann ganz gut aus und die versprechen ihren Eltern dann auch letztendlich, dass sie nie mehr einfach ausreisen.
Wenn ich jetzt dieses Buch kaufen möchte, wo kann ich das denn erwerben?
Am besten beim Kiel und Feder Verlag, auf die Homepage dort gehen und das gibt es auch als E-Book, also gibt es sowohl gedruckt als auch als E-Book. Ja, und da kann man da auch sogar direkt beim Kiel und Feder Verlag, geht wahrscheinlich am schnellsten sogar, das direkt dort bestellen. Oder halt Amazon, ja, direkt
im Buchhandel. Also im klassischen Buchhandel.
Genau, genau.
Wenn man heute ein Buch schreibt, verlegt man dann die auch selber? Es gibt ja durchaus heute nicht immer nur die Autoren, die mit großen Verlagen arbeiten, sondern es gibt ja auch viele, die im Selbstverlag arbeiten. Wie ist das bei Ihnen?
Also ich habe ja das, mein Gefühlsratgeber, der eigentlich auf eigene Erfahrung beruht, den Liebeskummer nichts für Weicheier, der war gar nicht zur Veröffentlichung geplant ursprünglich. Also da habe ich mir dann eher noch so einen Spaß draus gemacht, das könntest du doch mal machen. Und den habe ich im Selbstverlag, also Self-Publishing gemacht, wie man heutzutage dazu sagt. Und es geht einfacher als früher. Also ich habe das über Neo Books gemacht, wenn ich das jetzt hier sagen darf, also ohne Werbung jetzt. Und da kann man selber die ganze Datei eingeben dort und die kümmern sich dann praktisch darum, dass man eine ISBN-Nummer bekommt und so weiter. Also zuerst war das auch nur als E-Book erhältlich und inzwischen gibt es auch die Print-Version. Das ist dann so wie Books on Demand quasi. Wenn jemand bestellt, dann wird es gedruckt und dann kriegt er das zugeschickt. Ja.
Was ist als Autor besser, kann man das sagen? Oder aus dem Bauch raus so?
Ich würde schon sagen, dass sicherlich besser ist, wenn man einen Verlag hinter sich hat. Also das ist schon günstiger, vor allen Dingen wegen der Werbung. Also du musst, wenn du ja im Selbstverlag was veröffentlichst, musst du dich halt selber drum kümmern, dass du die Bücher irgendwie verkaufst oder über Facebook-Werbung oder wie auch immer. Und ansonsten ist es halt der Verlag, der da hauptsächlich wirbt und Marketing macht.
Dafür ist man aber dann unabhängig vom Verlag und kann die Ideen so realisieren, wie man es möchte.
Ja.
Jetzt gibt es einen Liebeskummer, nichts für Weicheier-Ratgeber. Jetzt ist der Titel Ratgeber ja wahrscheinlich sehr weit gefasst. Was muss ich drunter verstehen? Eine Handlungsanweisung, wie ich mit meiner Frau umgehe oder meinem Ehemann? Oder?
Nee, das ist eher humorvoll gemeint. Also steht ja davor melancholisch, heiterer. Und das ist eigentlich alles ein bisschen mit dem Augenzwinkern, weil ich mich da drin selber ein bisschen auf die Schippe nehme. Weil jeder, der schon mal Liebeskummer hatte und richtig enttäuscht wurde, der weiß, wie schlimm das ist, egal ob man 16 ist oder 50. Und man muss ja da irgendwie wieder rauskommen. Und ich habe damals, das ist jetzt einige Jahre her, viele Aktivitäten unternommen, um da wieder rauszukommen. Und manche Aktivitäten, die hätte ich, ohne dass es mir so schlecht ging in dieser Phase und ich was tun musste, hätte ich nie gemacht. Und da sind auch lustige Geschichten daraus entstanden und auch da habe ich wieder neue Menschen kennengelernt. Und letztendlich war das sehr positiv, obwohl ja die eigentliche Phase eher schlimm war.
Also ist es eher ein Tatsachenbericht?
Ja, das ist eher so ein Tatsachenbericht. Also ich habe das zunächst, ein Bericht in Anführungszeichen, aber ich habe das zunächst nur für mich geschrieben, um das mir von der Seele zu schreiben. Und habe es dann ein paar Freundinnen gezeigt. Und dann sagte die, eigentlich ist das doch total witzig geschrieben, ne? Und auch so augenzwinkernd auch. Das einfach veröffentlichen. Und dann dachte ich, ach, da mache ich gar nicht lang rum und suche einen Verlag. Das habe ich nur aus Spaß eher. Ach ja, dann machst du das Self-Publishing und habe das dann veröffentlicht. Den Namen von meinem Ex habe ich natürlich abgeändert. Also, um den zu gehen.
Ich wollte jetzt eine zynische Bemerkung machen, die habe ich jetzt noch unterdrückt. Sonst hätten wir morgen wahrscheinlich bei Radio Ochsenkopf Abmahnwellen.
Genau.
Nein. Wenn man so ein Buch dann schreibt, jetzt egal, ob das jetzt dieses Liebeskummer-Ratgeber-Büchlein ist oder ein anderes Buch, wer liest denn das dann am Anfang? Da waren es die Freundinnen, liest es die Familie, lesen das bestimmte Personen?
Ja, also schon der engste Freundeskreis. Also da habe ich eigentlich immer welche, die natürlich müssen das auch Leute sein, die lesen oder auch in ihrer Freizeit lesen. Es gibt auch Leute, die sagen, nö, mit Lesen habe ich nichts am Hut, denen gebe ich das natürlich nicht, weil ich das ja gar nicht beurteilen kann. Aber schon engsten Freunden und wo ich dann aber auch dazu sage, bitte seid ehrlich, wenn das nichts ist und sagt mir ehrlich die Meinung, egal was es ist, konstruktive Kritik ist ja wichtig. Ja, genau, also ich lasse es schon testlesen.
Wenn dann Kritik kommt, wird die dann eingearbeitet oder sagt man, ist doch mein Buch, lasse ich weg? Oder denkt man da zumindest drüber nach?
Ich denke da sehr drüber nach und ja, oft haben die anderen ja auch recht, weil die das ja auch, die sehen es ja objektiver. Die lesen es das erste Mal und man weiß ja gar nicht, ich schreibe es ja. Manchmal bei belletristischen Sachen oder Kindergeschichten. Manchmal ist ja auch ein Verständnisproblem da. Ich weiß ja, was ich eigentlich sagen wollte, aber der Leser kann das jetzt so nicht nachvollziehen. Also dann ist Feedback schon gut.
Ja, vielleicht gibt der ein oder andere Hörer auch ein Feedback, denn jetzt wollen wir noch einen Auszug hören aus diesem Ratgeber Liebeskummer, nichts für Weicheier. Wir sind jetzt gespannt, was wir gleich lernen werden.
Das ist ein kleiner Ausschnitt. Und zwar, ich habe damals meinen ganzen Liebeskummer in 19 Liebeskummerphasen unterteilt. Da gibt es ganz schlimme mit Heulen und so weiter. Dann gibt es welche, wo ich total in Aktionismus verfall und so weiter. Ich habe jetzt einfach nur mal die sechste Phase ausgewählt, die Aktion und Ablenkung heißt. Während meiner Ablenkungs- und Aktionsphase war ich ständig auf Achse. So fuhr ich mit dem Auto durch die Gegend, machte Überraschungsbesuche bei Freunden, traf mich mit Bekannten zum Kaffeeklatsch, Bummel, Shoppingtour, Spieleabende, Kino, Theater, Thermenbesuche, ließ mich bei Friseur und Kosmetikerin verwöhnen, gönnte mir sogar Wellness-Schokomassagen und stürzte mich in die Arbeit und in mein Fernstudium. Außerdem nahm ich an einem Belletristik-Schreibkurs teil und absolvierte sogar einen Disco-Fox-Tanzkurs. Kurz gesagt, ich war aktiv wie lange nicht mehr. Vielleicht sogar aktiver, als ich jemals zuvor in meinem Leben gewesen war. Ich verschönerte meine Wohnung, kaufte einen Duschvorhang mit Unterwassermotiv und beklebte so manche langweilige Badfliese mit Fischstickern. Außerdem tobte ich mich in meinem Flur malerisch aus, indem ich das ach so fade Weiß mit knallorangen Dreiecken und Rechtecken versah. Zudem räumte ich mein Wohnzimmer um, sodass am Ende kein Möbelstück mehr am selben Platz stand wie zuvor. Danach konnte ich mich einige Tage lang aufgrund starker Rückenschmerzen kaum bewegen, doch mein neues Wohnzimmer gefiel mir. Passend zur Einrichtung malte ich ein paar Acrylbilder im modernen Kunststil und war am Ende stolz auf mein Schaffen und meine Energie. Schließlich schrieb ich mich sogar im Fitnessstudio ein, wo ich zweimal wöchentlich an den Geräten trainierte. Allerdings dauerte es nicht lange und ich bekam eine Sehnenscheidenentzündung. Typischer Fall von Überanstrengung. Wenn man monatelang als Couchpotato gelebt hat und plötzlich so herumtobt, dann darf man sich nicht wundern, wenn der Körper nicht so schnell Schritt halten kann. Doch meine für mich bislang unglaublichste Aktion war die Tatsache, dass ich mich bei einem Laientheater meldete. Es handelte sich um eine örtliche Laienbühne mit sehr gutem Ruf und großer Beliebtheit. Beim Theater lernte ich inspirierende Menschen kennen, Freundschaften entstanden. Zudem war es interessant, in eine Rolle zu schlüpfen, sich mit dieser Rolle auseinanderzusetzen und zu versuchen, sie weiterzuentwickeln. Der Theatervirus hatte mich voll erwischt. Ohne meinen Ex hätte ich all diese Aktivitäten nicht unternommen. Am Ende muss ich ihm sogar dankbar sein, dass er mich verlassen hat? Doch so weit war ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Auf mich sollten noch einige schlimme Liebeskummerphasen warten.
Liebeskummer lohnt sich nicht, my darling. schade um die Tränen in der Nacht. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling, weil schon morgen dein Herz darüber lacht. Im Hof, da spielte sie mit Joe von vis-à-vis, und doch dann zog ihr in eine andere Stadt. Wie hat sie da geweint um ihren besten Freund? Da gab ihr die Mama den guten Rat. Liebeskummer lohnt sich nicht, my darling, oh no. Schade um die Tränen in der Nacht, yeah, yeah. Liebeskummer lohnt sich nicht, my darling, weil schon morgen dein Herz darüber lacht. Mit 18 traf sie Jim, sie träumte nur von ihm. Zum ersten Mal verliebt, das war so schön. Doch Jim, der war nicht treu und alles war vorbei. Da konnte sie es lange nicht verstehen. Liebeskummer lohnt sich nicht, my darling. Schade um die Tränen in der Nacht. Liebeskummer lohnt sich nicht, my darling, weil schon morgen dein Herz darüber lacht. Bis dann der eine kam, der in den Arm sie nahm. Nun gehen sie durch ein Leben voller Glück. Und gibt's von Zeit zu Zeit mal einen kleinen Streit, dann denkt sie an das alte Lied zurück. Der Liebeskummer lohnt sich nicht, my darling, oh no. Schade um die Tränen in der Nacht, yeah, yeah. Liebeskummer lohnt sich nicht, my darling, weil schon morgen dein Herz darüber lacht. Weil schon morgen dein Herz darüber lacht.
Ja, Liebeskummer lohnt sich nicht. Jetzt müssen wir die Heike Greiner fragen. Es ist ja so eine Art Tatsachenbericht geworden, der Ratgeber Liebeskummer nichts für Weicheier. Wie hat denn dann das Umfeld drauf reagiert? Weil vielleicht ist ja die ein oder andere Freundin da, die sich wiedererkennt. Wie reagieren die dann? Finden die das toll, dass sie in einem Buch verewigt sind? Oder sehen die das jetzt durchaus kritisch?
Nee, weil Freundinnen sind eigentlich überhaupt nicht verewigt. Nur eine ist dabei, als ich mal erwähnt habe, dass die mir damals sehr geholfen hat, aber da habe ich ja auch einen anderen Namen genommen. Das hätte ich auch mehrere in Stellvertretung schreiben können. Und ansonsten ist ja auch nur ganz kurz am Anfang mal erwähnt, worum es eigentlich geht. Also warum ich Liebeskummer habe. Aber trotzdem kommt da mein Ex noch relativ gut weg. Also da wird jetzt nicht groß über ihn geschimpft, sondern es ist rein Tatsache, ne, was damals war. Und wie gesagt, anderer Name. Ja.
Wer sich jetzt über diese 19 Phasen des Liebeskummers informieren will, jetzt stellt sich natürlich die Frage, jetzt weist man nochmal drauf hin, wo kann ich mir diesen Ratgeber herunterladen, käuflich erwerben?
Da kann man am besten auch über Amazon, indem man Titel und meinen Namen eingibt, oder über epubli.de, da geht es eigentlich am schnellsten. Und Amazon kann man aber auch gucken, kann man es als E-Book erwerben oder in der Printversion. Ja.
Also wer sich schlau machen will.
Genau, wer sich schlau machen will oder einen kleinen Tipp braucht. Also Aktion oder Aktivität hilft schon.
Bei Liebeskummer. Schreiben Sie dann auch noch andere Ratgeber?
Bislang
nicht. Für glückliche Menschen, die schon wieder eine Beziehung haben?
Bislang nicht, aber es ist ein guter Hinweis, es ist ein guter Tipp. Kann ich mal machen.
Genau. Schreiben Sie immer gleichzeitig an mehreren Büchern? Wie muss ich mir das so vorstellen, dass man sagt, also da schreibe ich an dem Kinderbuch, da schreibe ich an der Weihnachtsgeschichte und da am großen Historienroman, falls es einen gibt? Oder?
Ich schreibe tatsächlich gleichzeitig an mehreren. Aber jetzt, wo ich auch zwei Krimis in der Schublade habe, die ja auch beide im Fichtelgebirge, bei Reut, Bischofs Grüner Gegend spielen sollen, muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verzettel. Also es geht gut, Kinderbuch parallel oder auch jetzt so ein Ratgeber ist wieder ganz was anderes und dann daneben Krimi, das geht gut. Aber wenn so dieses Genre gleich oder ähnlich ist, dann ist es doch manchmal schwierig. Dann, nee, lass das eine mal liegen und mach dann erstmal am anderen weiter. Ja, weil sonst.
Sie sind ja den ganzen Tag auch in Ihrem, ich nenne es jetzt mal Hauptberuf, mit Schreiben beschäftigt. Kann man da so leicht hin und her wechseln? Also, dass man sagt, ich schreibe von 9 Uhr bis 9.10 Uhr eine Betriebsanleitung für den Kunden und dann schreibe ich einen Werbetext über meine Heimat und dann schreibe ich wieder Roman?
Also ich tue mir schwerer, mit der ins Belletristische zu wechseln. Also inzwischen, klar, das muss ich ja auch nach Auftrag machen, wenn ich für die Werbung schreibe oder wenn ich Mailings schreibe für Kunden oder so. Aber das ist so ein begrenzter Bereich und dann ist der abgeschlossen. Und Belletristik, da brauche ich auch eine bestimmte Musi dazu. Und oft ist es so, wenn ich stundenlang andere Sachen als Sachtexte geschrieben habe, dann kann ich da nicht so schnell umschalten. Also dann muss ich dann sagen, okay, dann mache ich das Wochenende mal ein paar Stunden. Und das regelmäßig schaffe ich leider bislang nicht. Und das sollte man als Autor eigentlich schon machen. Eigentlich heißt es immer, man soll jeden Tag schreiben, egal wie viel und egal, ob das dann im Papierkorb landet. Aber man soll eigentlich jeden Tag schreiben. Und damit kämpfe ich eigentlich noch, weil da habe ich, vielleicht weil ich auch beruflich andere Texte schreibe, dass mir es dann mal zu viel ist. Also jetzt will ich gar nichts mehr, ich will einfach nur Fernsehen schauen. Oder, ne?
Womit spannen Sie dann ab? Mit Fernsehen schauen, mit Radio hören, mit Musik hören?
Viel in der Natur, also wandern tue ich ja gern, auch Musik hören. Und ja, im Sommer dann wieder, wenn es Gärtnern losgeht, also ich kann auch gut beim Blumenpflanzen und da schalte ich dann ab und dann genieße ich das auch, dass ich mal nichts denken muss.
Also einfach so in den Tag hineinleben dann in der Natur. Es gibt ja Autoren, die sagen, ich setze mich dann jeden Tag zu einer bestimmten Zeit hin und schreibe. Also das ist dann bei Ihnen nicht der Fall.
Leider nicht, obwohl das genau eigentlich immer gesagt wird, dass man das mal hinkriegen soll. Ja. Aber das ist so dieser innere Schweinehund. Ne? Das ist so im Vergleich zu anderen Arbeitern, warten ja Kunden drauf oder die Auftraggeber, dass ich fertig werde. Da, naja, jetzt gehe ich erst in den Garten. Oder nee, ich gehe doch mal schnell eine Stunde raus. Also man muss dann schon sich dann mal am Riemen reißen und sagen, so, jetzt bist du mal diszipliniert und setzt dich da mal wieder hin. Ja.
Wie wichtig ist aber so, dass man keine Angst vor diesen, früher sagt man immer, den leeren weißen Blatt hat. Also dass man so sagt, jetzt kriege ich eben nur diesen einen Satz hin und dann gehe ich wieder. Macht einen das dann zu schaffen oder sagt man, nee, war halt jetzt einfach so?
Also privat, also jetzt beim belletristischen Hobby, macht man das bislang.
Jetzt vom Hobby.
Genau, macht man das gar nicht zu schaffen bislang. Aber es kann sein, dass ich ja jetzt nicht am Verlag im Nacken habe, da bin ich ja noch zu unbekannt. Der sagt so, bis 31. März musst du aber noch 300 Zeiden schreiben. Ich habe zwar ein Buch, das ich, also tunlichst ein Jugendbuch auch mit Kiel und Feder Verlag, das ich tunlichst dieses Jahr auch fertig bekommen muss, das Manuskript, aber ich habe da jetzt kein Datum. Aber dann hätte ich dann wahrscheinlich schon ein Problem mehr. Weil dann machst du dir auch selber Druck. Du hast dann dieses Datum und du musst.
Also kann man noch der Kreativität momentan so den kompletten freien Wirkungskreis lassen.
Ja, genau.
Was sind jetzt so die nächsten Pläne? Also einiges haben wir ja schon raushören können.
Also ganz eilig, das habe ich aber heute nicht dabei, das ist das Jugendgruselbuch, das ich im Auftrag vom Kiel und Feder Verlag schreibe. Das wird heuer noch, also Herbst, Ende des Jahres, werde ich da fertig werden müssen. Genau. Und die beiden anderen Sachen, die sollen beide Krimi oder Thriller werden, da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig, im Fichtelgebirge spielen und Bayreuth, also halt in dieser Umgebung. Und das eine, das so ja ganz grob in der Schublade daheim liegt, soll auch in dieser, also da habe ich im Kopf als Ort, als Handlungsort die Villa Helene im Fischersgrün. Das ist ja
durchaus unserem Hörer vielleicht was sagen.
Genau,
sollte.
Ein Begriff, genau so, ne, wenn man sich den Handlungsort dann vorstellt. Und das andere, das ist eher, geht eher so in Richtung Science Fiction, das ich heute dabei habe.
Wir wollen noch ein bisschen was hören. Also worum geht es dann in diesem Science Fiction?
Da geht es darum, dass eine Frau, verheiratet, glücklich verheiratet, zwei Kinder, dass die plötzlich Albträume hat und ganz komische Ereignisse passieren mit dem Hund in der ganzen Familie. Und mit der Zeit stellt sich dann heraus, dass das eine fremde Macht ist, die sich ihrer bemächtigt.
Und davon hören wir jetzt sozusagen den Anfang.
Genau. Zwergschnauzer Oskar lag zusammengerollt in seinem Körbchen und schlief. Sein Brustkorb hob und senkte sich im gleichmäßigen Rhythmus seines Atems. Nur ganz spärlich erleuchtete der Mond die Küche. Irgendwo schrie ein Käuzchen. Plötzlich hob Oskar den Kopf und lauschte mit gespitzten Ohren. Ein Surren. Ein ganz leises Surren. Für das menschliche Gehör kaum wahrnehmbar. Der Hund erhob sich
und lief durch den Flur zur Haustür. Mit der rechten Vorderpfote kratzte er am Türrahmen. Seine Nackenhaare sträubten sich. Das Surren kam von draußen und es wurde lauter und durchdringender. Oskar verspürte den unwiderstehlichen Drang, nach draußen zu gelangen. Irgendetwas Fremdartiges näherte sich dem Haus. Etwas Unbekanntes, Unheilbringendes. Der Hund wurde immer unruhiger. Die Neugier zog ihn in den Garten. Er wollte unbedingt erkunden, was dort vor sich ging. Und instinktiv wollte Oskar seine Familie, die im ersten Stockwerk des Hauses schlief, vor Gefahren beschützen. Von einer Sekunde zur nächsten war das Haus hell erleuchtet. Gleißendes Licht fiel durch die Fenster. Gespenstische Schatten tanzten durchs Zimmer. Das Licht blendete so stark, dass es unmöglich war, in die Lichtquelle zu sehen. Wie erstarrt blieb Oskar an der Haustür stehen. Er wollte knurren und bellen, doch irgendeine Macht hinderte ihn daran, auch nur einen Laut von sich zu geben und sich zu bewegen. Aus seiner Kehle drang nur ein leises Röcheln. Das Surren schmerzte Oskar in seinen empfindsamen Hundeohren, so hoch und intensiv klang es. Urplötzlich war alles vorbei. Das Haus lag wieder im Dunkeln, das Surren verstummte. Die Erstarrung löste sich und am ganzen Körper zitternd lief Oskar zurück in die Küche und legte sich wieder in sein Körbchen. Leise winselnd rollte er sich zusammen. Seine Nackenhaare waren noch immer gesträubt. Irgendetwas hatte ihn fast zu Tode erschreckt und völlig handlungsunfähig gemacht. Marie schrie. Ihre Stimme klang seltsam unwirklich, als würde diese Stimme überhaupt nicht zu ihr gehören. »Lilly, bleib hier! Lauf nicht weg! Lilly!« Die Lichtung war in eine gelb fluoreszierende Helligkeit getaucht. In wirren Verrenkungen tanzten lange Schatten auf dem moosgrünen Waldboden. Lilly lief schnurstracks in das grelle Licht. Sie zögerte nicht, sah weder nach links noch nach rechts. Wie von unsichtbaren Fäden gezogen, schritt sie voran. »Lilly, Schätzchen, bitte bleib stehen!« Verzweifelt versuchte Marie, ihre Tochter einzuholen. Sie näherte sich der Kleinen bis auf wenige Schritte. Marie war nur noch eine Handbreit von Lilly entfernt. Gleich konnte sie nach ihr greifen. Sie streckte sich, soweit sie konnte. »Lilly!« Doch sie verfehlte Lilly um wenige Millimeter, als das Mädchen zu schweben begann. Von unsichtbarer Hand wurde ihr Körper 1 bis 2 Meter sanft emporgehoben. Wie eine Feder glitt Lilly durch die Luft, die Augen weit aufgerissen, ihr Blick starr. Entsetzt verfolgte Marie das Geschehen. Sie konnte nur hilflos zuschauen, wie ihre Tochter in der gleißenden Helligkeit verschwand. »Lilly! Lilly, nein!« Das Licht hatte Lilly verschluckt. Marie hatte ihr Kind verloren. Sie war unfähig gewesen, ihr zu helfen. »Nein, nein, bitte nicht! Lilly!« schrie Marie und ließ sich laut schluchzend auf die Knie fallen. »Es ist alles meine Schuld!« Maries Körper wurde von heftigen Weinkrämpfen geschüttelt. Ihre Tochter war für immer verloren. Nur ganz langsam drang eine männliche Stimme in ihr Bewusstsein. Jemand schüttelte sie an den Schultern. »Marie, Schatz, wach auf, du hast einen Albtraum!« Ihre Lider fühlten sich schwer an. Widerwillig öffnete sie langsam die Augen und blickte in das Gesicht ihres Mannes. »Schatz, du hast schlecht geträumt, du hast geschrien und um dich geschlagen!« Marie richtete sich auf. Ihr Herz schlug ihr bis zum Hals. Sie war noch ganz benommen und schweißgebadet. »Ich werde mir ein Glas Wasser holen.« Sie schälte sich aus dem Bett und warf ihren Morgenmantel über. »Soll nicht ich?« Oliver klang besorgt. »Nein, danke. Es geht schon.« »Ist wirklich alles okay?« Ihre Antwort kam zögernd. »Ja, ja. Ich fühle mich nur etwas schwach.« Auf dem Weg nach unten in die Küche kam sie zunächst am Zimmer ihrer 8-jährigen Tochter Lilly vorbei. Leise öffnete sie die Tür und lugte hinein.
At my innuendo,
bei Radio Ochsenkopf am 13. März 2018. Bei uns ist noch Heike Greiner zu Gast, Autorin. Die Sendung ist schon fast vorbei. Jetzt habe ich natürlich noch eine Frage. Was ist das Buch, was als nächstes erscheint?
Das ist das Grusel-Jugendbuch. Wann es erscheint, kann ich jetzt gar nicht sagen. Das muss ich auf jeden Fall heuer fertigstellen. Die Fürchte-Dich-Reihe fängt ja heuer an, wo andere Autoren dann auch Jugendbücher schreiben. Das ist das nächste Projekt, das auf jeden Fall fertig wird.
Kann man sie eigentlich auch bei Lesungen irgendwo erleben in der Region?
Habe ich noch gar nicht gemacht, außer in Schulen. Also Schulen habe ich schon mehrfach gemacht, die Kurzgeschichten eben, in Grundschulen. Und da bin ich jetzt am kommenden Donnerstag wieder in Selb, in der Dr. Franz Bogner Grundschule und in der Grundschule Erkersreuth. Das liegt da irgendwie ums Eck, sind so zwei Grundschulen. Und ja, die Schüler kriegen dann auch Nobby, Löffel und das Abenteuer vorgelesen.
Die freuen sich bestimmt. Gibt es so ein großes Ziel, auf das man hinarbeitet, was man sich so ein bisschen wünscht oder wo man meint, das würde ich gern erreichen? Spiegel, Bestsellerliste, Platz 1?
Nein, so weit gar nicht. Also das wäre, glaube ich, unrealistisch. Aber dass man ein bisschen mehr mit Schreiben verdient, wäre schon nicht schlecht. Weil bisher, würde ich überhaupt nicht leben können. Also gar nicht. Also das ist natürlich, ja. Und da gibt es auch nicht viele Autoren, die wirklich davon leben können. Die meisten machen das ja nebenbei, haben dann noch einen Hauptberuf. Und gut, man muss halt Harry Potter, ne? Irgendwie sowas schreiben. Einen Bestseller landen und dann hat man dann sicher ausgesorgt. Oder Sebastian Fitzek ist ja auch, mal einen Deutschen zu nennen. Aber das gelingt doch wenigen. Wenn man sieht, was für Bücher, wie viele Bücher jedes Jahr erscheinen, ist es schon schwierig.
Haben Sie trotzdem drei Wünsche, die eine Fee erfüllen sollte?
Jetzt aufs Schreiben?
Auf Schreiben und so allgemein, ja.
Naja, also irgendwann möchte ich vielleicht mal auf der Frankfurter Buchmesse, das ist aber wirklich ein ganz eicher Traum, ne? Auf der Frankfurter Buchmesse mal sitzen und dort irgendein Buch vorstellen. Das wäre so ein ganz großer Traum. Zwei, die werden Lotto gewinnen? Nee. Also. Größter Wunsch ist halt immer, gesund zu bleiben und dass man weiter noch dem nachgehen kann, was einem Spaß macht und halt jeden Tag das Leben versucht zu genießen, immer das Beste draus zu machen. Es schweift jetzt vielleicht ein wenig ab vom Bücherschreiben, aber das gehört so eigentlich mit zu den großen Wünschen. Ja.
Ja. Ja. Dann hoffen wir, dass diese Wünsche alle in Erfüllung gehen oder in Erfüllung bleiben.
Danke.
Wir sagen auch danke unserem Hörern fürs Zuhören, denn die Stunde ist schon wieder vorbei. Morgen können Sie wie immer alles nachhören, runterladen, kommentieren. Uns gibt es wieder am 10. April. Bis dahin wünschen wir viel Spaß mit Radio Ochsenkopf. Sie wissen ja, bei uns dürfen Sie rund um die Uhr zuhören. Ich sage allen danke und wünsche noch einen schönen Abend. Aber unser Studiogast hat natürlich das Schlusswort.
Ich bedanke mich ganz herzlich. Hat mir sehr Spaß gemacht, hier im Studio gewesen zu sein. Ja, ich habe mich sehr gefreut. Dankeschön. Danke für die Einladung.
Sie hörten eine Produktion der AKM GmbH und Co. KG, Agentur für Kommunikation und Marketing, Redaktion und Programmleitung durch AKM, vertreten durch Geschäftsführer Matthias Fischer. I've been trying for hours just to think of what exactly to say. I thought I'd leave you with a little or a fiery speech, like when an actor makes an exit at the end of a play. And I've been dying for hours trying to fill up all the holes with some sense. I'd like to know how you faded and you threw it away. I'd like to give you all the reasons and what everything meant. Speed.
build a cry up to the screen. We let the past slip away and put the future on hold. Now the present is nothing but a hollow.